SWR 2 Forum.
So klingt es, wenn der Muezzin zum muslimischen Gebet ruft in Duisburg in Deutschland. Auch anderswo, in Düren, Dortmund oder Hannover, ist das regelmäßig der Fall. In Köln sind neuerdings Muezzin-Rufe ebenfalls erlaubt. Ein Modellprojekt macht es möglich. Doch es gibt heftigen Streit darüber, sorgt das Projekt wirklich für mehr Toleranz und Integration oder stärkt es womöglich den politischen Islam? Wenn der Muezzin ruft, Gotteslob oder Propaganda? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit Marion Theis und mit folgenden Gästen. Abdassamad El-Yazidi, dem Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Professor Susanne Schröter, Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam und Sabine Kiefen, Integrationsbeauftragte der Stadt Düren. Dreimal am Tag ertönt in Düren der Muezzinruf, der sogenannte Adhan. Seit mehr als 30 Jahren ist das so. Und jetzt diese Aufregung um ein paar Minuten Gebetsruf einmal die Woche, Freitag mittags in Köln. Können Sie die nachvollziehen, Frau Kiefen?
Ich kann die Spannungen und die Unsicherheiten und Ängste verstehen, die das hervorruft. Köln ist eine diverse und tolerante Stadt mit ganz vielen Stadtteilen, mit einem hohen Migrantenanteil, so ähnlich wie in Düren. Und wir in Düren haben gute Erfahrungen mit dem Ruf des Muezzin gemacht. Wir befürworten die Umsetzung. Es ist ein langwieriger Prozess, es dauert ein bisschen, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Was empfinden Sie, wenn Sie den Gebetsruf hören in Düren?
Für mich gehört er tatsächlich zum Klangbild von Düren. Ich habe ein sehr positives Gefühl, wenn ich das dreimal am Tag höre, wenn ich in der Stadt bin. Ja, Themen wie der Wind, es trägt das sehr weit. Und mittlerweile ist es noch ein bisschen persönlicher, weil ich weiß, wer am Mikro steht. Also ich mag es sehr gerne.
In der Corona-Pandemie während des Lockdowns durften viele muslimische Gemeinden zum ersten Mal den Muezzin rufen lassen, als Zugeständnis, weil gemeinsames Beten nicht ging. Muss das wieder zurückgenommen werden, Frau Schröter?
Naja, das sollte eine Übergangslösung sein. Eine Übergangslösung, die einfach durch die harten Corona-Bestimmungen inspiriert war. Und ich dachte damals schon, naja, das wird sicherlich nicht überall zurückgenommen, sondern gerade einige muslimische Verbandsvertreter werden schon darauf bestehen, dass das jetzt so weitergeht. Und nicht nur sie, sondern natürlich auch einige unserer Politiker und Politikerinnen, zu denen auch Frau Reker in Köln gehört. Also meiner Meinung nach ist es natürlich ein Thema, dass sich ganz stark um die Symbolkraft dieses Muezzinrufes des Azan dreht. Aber nichtsdestotrotz ist es eben ein wichtiges Thema für unsere Gesellschaft und natürlich auch für die Politik.
Herr El-Yazidi, bisher hat keine einzige muslimische Gemeinde in Köln den Antrag gestellt, dass freitags der Muezzin zum Gebet rufen darf. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, das zeigt eben die Rücksicht der unterschiedlichsten Gemeinden in Köln, aber auch anderswo. Wir haben das in der Corona-Zeit erlebt, dass die muslimischen Gemeinden sehr restriktiv waren, viel restriktiver als die Corona-Bestimmungen im Allgemeinen waren, wenn es darum geht, Rücksicht zu nehmen und insbesondere wenn es darum geht, Menschenleben zu schützen, was die Hygiene und sonstige Maßnahmen angeht, die wir umgesetzt haben. Ich kann nicht verstehen, wie ein Muezzinruf, der in der Corona-Zeit als Zeichen der Solidarität, des Miteinanders gewertet wird, außerhalb der Corona-Zeit auf einmal politisiert wird von verschiedensten Personen.
Also Sie sagen, aus Rücksicht auf die Situation, auf die mögliche Diskussion, auf den Ärger gibt es bisher keine Anträge. Sie plädieren aber grundsätzlich dafür, dass Moscheen den Antrag stellen, oder?
Tun wir nicht. Wir überlassen das den Gemeinden. Das muss in einem gesellschaftlichen Zusammenspiel, das muss in einem Dialog stattfinden. Genauso wie in der Corona-Zeit eben diese Initiativen aus den Dialogkreisen heraus entstanden sind, kann hier wie in Köln mit der Oberbürgermeisterin sowas aufgebaut werden. Aber die aufgehetzte Diskussion lässt eben die Gemeinden das eben nicht umsetzen in der jetzigen Phase, weil sie eben nicht, ja, weil sie den Frieden in der Gesellschaft höher bewerten als den Gebetsruf über Lautsprecher.
Nach einer Umfrage des Bonner Generalanzeigers sind nur 18% der Deutschen dafür, Muezzin-Rufe zu erlauben. Sind wir in der Mehrheit intolerant und fremdenfeindlich, Frau Schröter?
Nein, ganz und gar nicht. Ich will jetzt mal eines voranschicken. Die großen Bedenken, die großen Einsprüche gegen den Muezzinruf kamen von Muslimen, von Ex-Muslimen, von Menschen aus muslimischen Communities, vor allem auch von Menschen, die aus muslimisch geprägten Ländern geflohen sind und die mit diesem Muezzinruf weder Frieden noch Solidarität oder Miteinander verbinden, sondern eine Repression, die schon viele Menschenleben gekostet hat. Das muss man mal bedenken. Es gibt Menschen bei uns, die sind geflohen aus muslimisch geprägten Ländern und die mittlerweile sagen, sie fühlen sich retraumatisiert. Höchst traumatisierte Menschen, die Mord und Unterdrückung im Namen des Islam erlebt haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass der Islam eine repressive Religion ist. Aber wir haben im Moment meiner Meinung nach glücklicherweise den Begriff des politischen Islam, um zu differenzieren zwischen unterschiedlichen Strömungen des Islam. Und das spiegelt sich eben auch bei den Muslimen und Musliminnen in Deutschland wieder. Und da gibt es tatsächlich auch viele, die außerordentlich schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch mit dem Ruf, Allah ist größer oder Allah ist der Größte, wie es dann quasi gedeutet wird. Und darum geht es letztendlich. Es geht nicht darum, dass Gläubige zum Gebet gerufen werden, sondern es geht um die Symbolkraft, die damit verbunden wird. Und das ist eine Debatte, die nicht primär zwischen der nicht-muslimischen Gesellschaft und den muslimischen Communities stattfindet, sondern innermuslimisch stattfindet.
Also ich muss da wieder, wenn ich widersprechen darf, Frau Professor Schröter, gerade der Begriff, den Sie da markieren, der politische Islam, der differenziert nicht, sondern der setzt über 5 Millionen Muslime in Deutschland unter Generalverdacht.
Das ist völlig falsch, das wissen Sie auch, Herr Engersini.
Nein, das weiß ich eben nicht und das wissen Sie genauso wenig, weil Sie wollen nämlich mit diesem Begriff gerade die Extremen schützen, indem sie nicht benennen und den Islam unter Generalverdacht stellen. Das ist ja genau der Trick. Sie benutzen eigentlich dieselbe Methodik, die ISIS und andere benutzen, indem sie sich als islamisch markieren, tun sie schützen, indem sie auch als islamisch markieren und daneben gleichsetzen mit 5 Millionen Muslimen in Deutschland und 2 Milliarden Muslimen auf der Welt. Und das, was Sie sagen, dass gerade die nach Deutschland Geflüchteten, dass da die lautesten Stimmen gegen den Muezzinruf sind, das halte ich für ein Gerücht, Frau Schröter. Diejenigen, die im Moment am lautesten sind, sind diejenigen, die eben diesen Begriff des politischen Islams markieren, wie Sie und Mansour und Hamid Abdessamad und so weiter, die da ein Geschäftsmodell darin gefunden haben, eben die Differenzen zwischen Islam und Islamismus so zu verwischen, dass einfach die Muslime in Deutschland eben unter Generalverdacht gestellt werden.
Sie mögen das vielleicht nicht gerne hören, aber Ihre Religion ist sehr viel vielfältiger, als Sie sich das vorstellen mögen. Und zwar sowohl weltweit.
Ich mag das hören, weil ich das genau im Zentralrat der Muslime lebe. Wir haben bei uns eben diese Vielfalt, die Sie ansprechen. Wir haben Muslime aus unterschiedlichsten Rechtsschulen, wir haben Muslime aus unterschiedlichsten Ländern. Und das, was uns hier alle gemeinsam eint, ist eben, dass wir alle Bürger dieses Landes sind, dass wir lieben und für das wir uns einsetzen. Und das wollen Sie uns abschreiten, indem Sie sagen, wir sind der politische Islam. Ich habe noch nie von Ihnen irgendwas über politisches Christentum oder Sonstiges zu tun. Wollen Sie damit eventuell erreichen, dass die 5 Millionen Bürger sich hier in Deutschland nicht politisch engagieren? Oder was ist der Sinn
vollkommener Unsinn.
Das ist vollkommener Unsinn, was Sie da nämlich bringen. Das ist Unsinn.
Dann frage ich mal, Frau Kieven, wie sind denn die Erfahrungen bei Ihnen in Düren? Worüber genau, wenn es Streit gibt, wird diskutiert im Zusammenhang mit dem Muezzinruf?
Ach, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe mich natürlich letzte Woche auch, beziehungsweise in den letzten Tagen, wo die Debatte um Köln losging, auch nochmal mit Menschen unterhalten, die das damals sozusagen live miterlebt haben, die Umsetzung. Und ich habe mich mit einem türkischstämmigen unterhalten, der sagte, Sabine, als ich den Ruf des Muezzin gehört habe, ich habe mich total erschrocken, bin aber dann nochmal in die Stadt und habe gedacht, oh, ist das toll, und habe es mir nochmal angehört. Und er sagt, er ist einfach stolz, ein Dürener zu sein und vor allem darum, dass das in Düren so gut klappt. Natürlich gibt es Spannungen, immer. egal. Ich finde, Professor Dr. Aladin Elmar Falani hat das so schön zusammengefasst. Integration bringt mehr Konflikte, ganz, ganz klar. Man muss sich auseinandersetzen mit den Menschen, mit allem. Aber in Düren klappt das ganz hervorragend, würde ich sagen. Ich will nicht sagen, bei uns ist alles ganz toll und friedlich und es gibt keine Spannung, sondern erst recht. Aber die Bereitschaft zum Dialog ist da. Man muss immer im Gespräch bleiben. Und da viele in Düren miteinander aufgewachsen sind, aus den unterschiedlichen Strömungen oder auch politischen und religiösen Meinungen. Es ist immer die Bereitschaft zum Gespräch da und das finde ich toll.
Wie ist das mit Flüchtlingen oder Traumatisierten, die Frau Schröter erwähnt hat? Haben die ein Problem damit nach ihrer Erfahrung?
Das ist, glaube ich, einfach immer individuell unterschiedlich. Wichtig ist, dass diese Menschen Ansprechpartner haben bzw. finden, wo sie solche Sachen austauschen können oder ansprechen können, um dann eine entsprechende Unterstützung und Begleitung zu erhalten. Das finde ich immer wichtig. Es muss einfach immer Ansprechpartner geben für alle möglichen Sachen.
Ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn man den Muezzin-Ruf mit Repression und Gewalt gleichsetzt. Das Gegenteil ist der Fall. Der Muezzin-Ruf ist ein Ruf zum Gebet. Und das Gebet, im Gebet wird Spiritualität gelebt, da wird Liebe gelebt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele der Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, nicht per se Muslime sind. Wir haben sehr viele Christen dazwischen, wir haben sehr viele andere Religionen dazwischen und sie freuen sich, wenn sie in Deutschland Kirchenglocken läuten hören, genauso wie ich mich darüber freue, weil ich das als was Positives erachte, dass Menschen eine gewisse Spiritualität in ihrem Leben leben. Und so musste auch der Muezzin-Ruf verstanden werden. Ich habe vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen über den Hollywood-Schauspieler Will Smith, der darüber berichtet, wie er in Indien gedreht hat und zum ersten Mal den Muezzin-Ruf gehört hat und wie er das als etwas sehr Schönes empfunden hat. Und es ist die Regel. Die Menschen sind beim ersten Laut erstmal verunsichert. Sie fragen, was ist das? Sie kennen das nicht. Aber beim näheren Nachhören ist es eine Einladung für den zum Dialog, es ist eine Einladung zum Miteinander. Und das, was Frau Schröter gesagt hat, dass sie Allahu Akbar gleichgesetzt hat mit einem Kampfruf. Die Christen in den arabischen Ländern sagen Allahu Akbar und die Juden sagen Allahu Akbar. Allah ist Gott in der arabischen Sprache und zwar es ist kein Wort, was lediglich die Muslime benutzen. Das sind Informationen, die Professor Schröter entweder bewusst weghält oder einfach nicht weiß und beides ist schlimm.
Sollen wir gerade mal kurz klären, was in dem Ruf genau gesagt wird? Wollen Sie das machen?
Sehr gerne. Allahu Akbar, Allah ist größer. Hayya ala salah, kommt zum Gebet. Hayya ala al-falah, kommt zum Gewinn. Allahu Akbar, la ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah.
Und dann haben Sie noch zwischendrin, heißt es noch irgendwo, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer... Ach so, das war das, was Sie gerade am Schluss nochmal anders formulieren.
Ja, zwischendrin gibt es ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist.
Und das ist immer auf Arabisch?
Es ist immer auf Arabisch.
Kann nicht auf Deutsch sein?
Kann nicht auf Deutsch sein.
Weil Warum nicht?
Weil es ein Teil des Gebetes ist. Genauso wie die Koranrezitation im Gebet immer auf Arabisch sein muss, ist der Adhan in dieser spirituellen Art vorzutragen. Und deswegen in vielen Ländern, in vielen muslimischen Ländern, in der arabische Sprache eben nicht die Hauptsprache ist, wie in Indonesien, in Malaysia, in der Türkei, wird der Gebetsruf trotzdem im Original vorgetragen, genauso wie der Koran immer im Original vorgetragen wird.
Okay. Weil Sie gerade Indonesien und Malaysia ansprechen und betont haben, dass auch Christen Gott Allah nennen. In der Tat ist das in Indonesien und in Malaysia teilweise der Fall, aber Sie wissen sicherlich auch, dass gerade die einflussreichen Akteure des politischen Islam, die in Malaysia sogar die Mehrheit stellen, gerichtlich dagegen vorgegangen sind, dass Christen ihren Gott Allah nennen und betont haben, Allah ist ausschließlich der Gott der Muslime, der größer ist als der christliche Gott oder die Götter oder als andere Religionen. Und Herr El-Yazid, ja. Sie fallen mir ständig ins Wort. Das finde ich ziemlich unhöflich, muss ich sagen. Ja, und das genau zeigt das. Ich persönlich habe überhaupt nichts dagegen. Ich habe ja selber lange in Indonesien gelebt, wenn Christen ihren Gott auch Allah nennen, aber genau an dieser an diesem Streit um den Begriff zeigt sich doch, dass ein Teil der Muslime, und ich will mal ganz klar betonen, ein Teil der Muslime, ganz weit entfernt ist von der Akzeptanz anderer Religionen. Wenn Sie jetzt Geflüchtete aus arabischen Ländern, muslimischen Ländern ansprechen, wir haben viele geflüchtete Christen, wir haben Jesiden, wir haben auch Muslime, die eher säkular sind, die mit dem Ruf Allahu Akbar kein solidarisches Miteinander verbinden, sondern die da außerordentlich schlechte Erfahrungen haben. Da wiederhole ich mich jetzt. Und genau diese Menschen sind nicht begeistert davon, dass jetzt möglicherweise der Muezzinruf auch in Deutschland erschallt, weil sie genau andere Erfahrungen damit gemacht haben, nämlich die Erfahrungen, dass sie nicht akzeptiert werden, dass sie unterdrückt werden, dass sie auch vertrieben worden sind. Ja, wir haben, stellen Sie sich vor, wir haben ja nun Tausende von Menschen auch, die vorm IS geflohen sind. Für die ist der Ruf Allahu Akbar ein Schrecken, von dem sie sich auch nicht einfach erholen, wenn sie dreimal dahin hören.
Aber reicht das als Argument aus, um die Religionsfreiheit der Mehrheit der anderen Muslime einzuschränken?
Das will ich gar nicht sagen. Wir sind mitten in einer Debatte. Darum geht es mir. Es geht mir darum, dass wir diese Debatte tatsächlich offen führen und die Für und Widers abwägen. Selbstverständlich haben wir Religionsfreiheit. Selbstverständlich haben wir auch den Grundsatz der Gleichbehandlung der Muslime. Dennoch muss natürlich auch diese andere Seite betrachtet werden. Und der Vorwurf, der so schnell erhoben wird, wie auch jetzt der von Herrn El-Yazidi, ich würde jetzt 5 Millionen Muslime diskriminieren, unter Generalverdacht stellen oder weltweit die Muslime, das verkennt sehr deutlich, dass es eben auch in Deutschland sehr unterschiedliche Formen gibt, den Islam zu leben. Und das, was als politischer Islam gilt, ist eben nur eine, und zwar in Deutschland auch noch die kleinere Spielart.
Aber wie lässt sich entscheiden, was der Muezzinruf ist? Ob er ein Friedensgruß ist oder eine Kampfansage? Wer darf das interpretieren?
Der Zuhörer interpretiert das und anscheinend interpretiert das Professor Schröter als einen Kampfruf, genauso wie die ISIS das interpretiert. Deswegen sage ich ja, die Argumentation ist, es sind die Argumentation der sogenannten Islamkritikerszene, die wir hier, oder Industrie, die wir hier in Deutschland haben, die benutzt ja die gleiche Argumentation wie eben die Extremisten. Dass es in Indonesien irgendwelche Hinterwäldler gibt, die den Christen das Wort Allah abstreiten wollen.
Das sind keine Hinterwäldler,
will ich nicht abstreiten, aber sie repräsentieren mich nicht und sie repräsentieren mich auch nicht die 2 Milliarden Muslime in Deutschland. Ich weiß, dass in den Ländern, die ich kenne, dass man da ganz normal sagt, Allah yarhamak und so weiter, möge Allah dich segnen. Das sagt man zwischen Christen und Muslimen, zwischen Christen und Juden. Und da ist das eben Normalität. Frau Schröter, wir kennen uns ja beide relativ gut und wir kommen ja auch aus derselben Gegend und ich kenne ja ihre Argumentation auch sehr gut und wir haben uns auch öfters unterhalten und ich weiß eben, dass sie eben doch alle unter einen Generalverdacht stellen. Ich habe ja die Gelegenheit Ich habe ja die Gelegenheit gehabt, Ihnen die Frage zu stellen. Ich habe Ihnen gesagt, die Frage zu stellen, dass es in Deutschland über 2000 Moscheen gibt. Und die für Sie doch alle radikal sind. Und da habe ich Sie gefragt, kennen Sie denn Moscheen, die nicht radikal sind von diesen 2000? Und sagten Sie zu mir, wortwörtlich, kenne ich keine. Und wer mit so einer Einstellung reingeht, eben für den einfach per se Muslime radikal sind, da ist keine gute Debattenkultur zu erwarten. Dass es schlimme Menschen gibt.
Vorwürfen kommen wir jetzt nicht weiter.
Ja, aber das gehört zur Debatte dazu.
Das gehört zur Debatte dazu. Das ist Quatsch.
Wir saßen gemeinsam, sitzt am Flugzeug. Ich habe Sie gefragt, weil Sie gesagt haben, das ist politischer Islam. Aber ich sage, gibt es denn in Deutschland keine Moscheen, die jetzt nicht politisch islamisiert sind von Ihnen? Und dann haben Sie gesagt, Sie kennen keine. Ja? Und ich glaube Ihnen auch, dass es auch Ihre Einstellung ist. Aber es entspricht nicht der Realität. Und wenn wir eine Debatte führen über den Muezzinruf und die Politisierung des Islams, dann müssen wir auch Klartext reden, Frau Schröter. Ich schätze Sie als Person, aber die Einstellung von Ihnen ist wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft.
Ich habe niemals von Radikalität gesprochen in dem Zusammenhang,
Sie haben von politischem Islam haben Sie gesprochen.
Frau Schröter, Sie müssen wissen, was Sie gesagt haben. Erzählen Sie es uns.
Gerne.
Also, wir haben ein Gespräch geführt, das übrigens nach kurzer Zeit ziemlich unmöglich geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ging es überhaupt nicht um Radikalität. Und es ging auch nicht darum, ob jede Moschee dem politischen Islam angehört. Gehört sie nämlich gar nicht. Unfug, ja. Es sind allerdings doch einige, nehmen wir mal beispielsweise den größten Moscheeverband der DITIB, der ja nun sowohl strukturell als auch finanziell und ideologisch ein Anhängsel des türkischen Religionsministeriums ist der allergrößte Dachverband, den wir in Deutschland haben. Und da ist die Ausrichtung in der Tat der politische Islam, selbst wenn nicht jede Moschee, die im Verband der DITIB angesiedelt ist, per se jetzt diesem politischen Islam angehört und
aber,
schon gar
aber,
nicht.
Aber
und, Moment, ich bin noch gar nicht fertig. Okay. Und auch nicht jeder Mensch, der in eine solche Moschee geht. Viele Muslime gehen in die Moschee, die einfach um die Ecke ist. Ja, das ist ja eine ganz pragmatische Handlung. Man sucht sich jetzt nicht aus, welche Moschee passt jetzt am besten zu mir, sondern man sagt, wo muss ich nicht so weit laufen. Also von daher muss man doch nochmal deutlich unterscheiden.
Ja, aber wie machen wir denn die Trennung? Wenn wir die ganze 1000 Moscheen der DITIB jetzt hier als politisch markiert haben, dann haben wir doch die ganzen Menschen mitmarkiert. Das ist doch ein Problem. Und durch Kontaktschuld-Rhetorik werden halt auch diese Menschen stigmatisiert bei der Suche auf Arbeit, in ihren Lebenswelt. Wir müssen doch einen Weg finden, um das Problem zu benennen, und zwar nicht durch politischer Islam, weil damit schützen wir tatsächlich die verschiedensten radikalen Strukturen, indem wir sie eben nicht benennen und den Islam da in Schuldverhältnis bringen.
Können wir das gerade mal klären, den Begriff politischer Islam? Frau Schröter, was verstehen Sie darunter?
Also politischer Islam, da handelt es sich um die Politisierung von Religion, das heißt die Vermischung politischer Ziele mit religiösen Zielen oder die Instrumentalisierung der Religion für politische Ziele, und politische Ziele nicht in dem Sinne, dass sich ein Mensch muslimischen Glaubens politisch betätigt in einer Partei oder sonst wo, sondern es geht um eine normative Ordnung, das heißt eine Ordnung, die sich ausrichtet an einer fundamentalistischen Auslegung islamischer Quellen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber man könnte das vielleicht sehr kurz und schlicht eindampfen auf die Vorstellung der Scharia. Und dazu gehören verschiedene Dinge. Da könnte Herr El-Yazidi sicherlich einiges von sagen, wie das ausbuchstabiert wird. Beispielsweise gehört dazu, wenn eine muslimische Frau einen Menschen nicht muslimischen Glaubens heiraten möchte, muss der, nach Auffassung zumindest der Akteure des politischen Islam, zum Islam übertreten. Das mag jetzt auch schon vielleicht ist beim Zentralrat der Muslime da schon eine Lockerung eingetreten, würde ich gerne wissen von Herrn El-Yazidi, ob das jetzt nicht mehr der Fall sein muss. Aber das wäre so einer der Punkte, zu sagen, ein Ehepaar, das nicht nur muslimisch ist, sondern wo vor allem der Mann nicht muslimischen Glaubens ist, da muss er übertreten, weil die Dominanz des Islam gewahrt werden muss. Herr El-Yazidi, stimmt das für Ihre Moscheegemeinden oder nicht?
Es stimmt für sehr, sehr viele Muslime Muslime weltweit ist das der Fall. Sie bringen jetzt zusammen im Zusammenhang mit politischem Islam, bringen Sie die Scharia. Ja, die Scharia müssten Sie eigentlich gut wissen. Scharia ist ja nicht Hände abhacken. Scharia ist ist die Rechtsordnung, die islamische Rechtsordnung, die islamische Theologie wird Scharia genannt. Das müssten Sie wissen. Und Sie bringen Fundamentalismus mit ins Spiel. Aber wenn Sie politischer Islam sagen, in dem Namen politischer Islam, da steht nur Politik und Islam, da ist nichts von nicht mal von Scharia und noch von Fundamentalismus irgendwo die Rede. Das heißt, Sie verdecken etwas und tun jetzt einfach den Islam unter Generalverdacht stellen. Ich will auch mal auf Ihre Frage antworten. In sehr vielen Ländern, in sehr vielen Moscheegemeinden besteht diese Meinung, dass tatsächlich eine muslimische Frau keinen nicht-muslimischen Mann heiraten darf. Und das darf man auch kritisieren und da darf man auch Debatten darüber führen. Sehr viele Gemeinden sehen das anders. Wir haben sehr viele liberale Organisationen in Deutschland, die das anders sehen. Und diese Vielfalt ist ja genau das, was den Islam ausmacht. Die Definition, die Sie gegeben haben, könnte 1:1 auf die CSU-CDU fallen. Und trotzdem sprechen wir dann nicht vom politischen Christentum. Machen wir nicht. Weil wir wollen hier den Islam und die Muslime in diesem Land stigmatisieren und versteckt das unter diesem Namen. Nennen Sie Ross und Reiter. Nennen Sie die radikalen Kräfte, damit wir sie gemeinsam bekämpfen können, und tun Sie den Islam nicht unter Generalverdacht stellen.
Ist das nicht bei den Katholiken ähnlich, dass der Partner übertreten muss? Das wäre mal das eine. Die haben auch so eine Regel, oder?
Also ich kenne einige, die nicht übergetreten sind, persönlich.
Ich kenne auch einige Muslime, die nicht übergetreten sind.
Okay, Frau Kieven, islamische Kräfte, die versuchen, die Gesellschaft bei uns nachhaltig zu verändern. Finden Sie die in Düren, in Ihrer Stadt?
Sie meinen eine politische Einflussnahme?
Ja, so, ich wollte das nochmal in anderen Worten sagen, die Frau Schröter das eben formuliert hat.
Ja, das ist leider eine Realität in manchen Moscheegemeinden, in manchen Migrantenorganisationen. Denk mir, das kann ich nicht verneinen. Ich kann auch die Aspekte meiner beiden Mitredner und Rednerinnen verstehen. Wie gesagt, ich habe nochmal einen anderen Blick. Ich finde, man muss tatsächlich natürlich ganz, ganz sensibel dem Thema gegenüber sein, die Spannungen im Blick haben. Aber wichtig ist hier, was Herr Yazidi auch schon erwähnt hat, im Dialog zu bleiben. Wenn ich jemanden generell ausschließe, weil ich sage, das und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde schon, dass ich meine Meinung behalten muss. Aber wie gesagt, ich muss trotzdem im Gespräch bleiben, damit ich einfach... Ach, wie soll ich das formulieren? Dass ich einfach eine Anregung geben kann, um darüber zu diskutieren, Argumente dagegen, dafür zu finden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das befürworte. Wie gesagt, ich muss schon sagen, wenn ich gegen etwas bin, dann äußere ich das auch. Aber wichtig ist es trotzdem, die Beziehung aufrechtzuerhalten, den Kontakt.
Gibt es, wenn auch nur vereinzelt, für Sie oder vielleicht für Ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger Grund, es zu befürchten, dass der Islam stärker wird, hörbarer?
Es gibt bestimmt Menschen, wie gesagt, das ist das, was ich eben schon gesagt hatte, da gibt es ja ein Stichwort Überfremdung oder so. Es gibt immer Ängste und Unsicherheiten und da muss man schauen, was man tun kann. Das ist ein großer Teil der Integration. Ich habe da eben nochmal drüber gedacht, hier wird so viel über den Ruf des Muizin diskutiert. Ich bin in Düren aufgewachsen, 86 beziehungsweise 85, als das umgesetzt worden ist, war ich im 5. Schuljahr. Für mich war das selbstverständlich, dieser Ruf des Muizin. Ich habe das nie in Frage gestellt und habe immer gedacht, es wäre überall so. Ist es aber nicht. Das habe ich erst tatsächlich hier mit meiner jetzigen Position als Integrationsbeauftragte sozusagen herausgefunden, weil ich es für selbstverständlich gehalten habe. Und das ist vielleicht sowas. Integration ist ein Prozess, der nicht verordnet werden kann. Der muss einfach passieren. Der muss gelebt werden. Und das ist vielleicht so eine Sicht, wie gesagt, von mir. Ich habe das nie in Frage gestellt. Für mich war das ganz normal, dass das mit dazugehört.
Wenn der Muezzin ruft, Gotteslob oder Propaganda, das ist heute das Thema im SWR2-Forum. Frau Schröter, der autokratische türkische Staatspräsident Erdogan, bekommt der mehr Einfluss in Deutschland, wenn mehr Muezzine zum Gebet rufen?
Also zunächst muss man mal sagen, möchte der autokratische Präsident Erdogan mehr Einfluss haben? Und da muss ich ganz klar sagen, ja, möchte er. Also alle seine Ansprachen gehen in die Richtung. Er ruft seine Anhänger dazu auf, sich nicht zu sehr zu integrieren. Das ist natürlich auch politisch motiviert. Er möchte die Stimmen derjenigen haben, die wahlberechtigt sind. Und da kriegt er ja in der Tat in Deutschland mehr Stimmen als prozentual als in der Türkei. Und das ist sozusagen ein Erfolg. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt der Integration. Wenn bestimmte Dinge, die einfach sich eigentlich mal harmlos ausgemacht haben, wenn denen nachgegeben wird. Die große Moschee, sehr schöne Moschee übrigens in Köln-Ehrenfeld, die ist ja mal gebaut worden, weil man ein Zeichen setzen wollte für Miteinander, Solidarität und für ein gutes Zusammenleben. Und schon im Verlauf dieses Baus gab es da Unstimmigkeiten. Die Moschee ist eine DITIB-Moschee, ist die größte Moschee auch in Deutschland. Und dann hat sich das so zugespitzt, als es an die Eröffnung der Moschee ging. Ursprünglich dachten alle, na ja, da kommen jetzt alle zusammen, Muslime und Nichtmuslime. Die Politik hält eine Rede. Der Kölner, der ehemalige Oberbürgermeister Schrammer, der das gegen den Willen seiner Partei, der CDU, auf den Weg gebracht hat, der wird da geehrt nochmal und so weiter und so fort. Fakt war, Herr Erdogan persönlich hat diese Moschee unter seinen Landsleuten eingeweiht und die deutsche Bevölkerung und vor allem die deutsche Politik Körper außen vor. Da muss man mal ganz klar sagen, so läuft politischer Islam. Man nimmt etwas, was eigentlich ein anderes Ziel hatte, nämlich Normalität herzustellen, auch in Bezug auf die muslimische Minderheit, eigentlich ein gutes Anliegen. Und dann wird so etwas instrumentalisiert von einem autokratischen Präsidenten eines anderen Landes, der sozusagen diese Moschee als ein Stück Türkei exterritoriales Gelände sieht und dabei gegen Deutschland Stimmung macht mit den Muslimen, diese Muslime, die in Deutschland leben, auch instrumentalisiert für seine Ziele. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was so aus dem Hause Erdogan vermittelt auch über die Religionsbehörde, die Diyanet in Ankara nach Deutschland kommt, dann ist es allesamt nicht sonderlich ermutigend. Wie gesagt, ich mache immer noch den Unterschied zwischen den einzelnen Gläubigen. Aber das, was der türkische Präsident davor hat, ist definitiv keine Form des Islam, die uns in Deutschland einen Nutzen bringt, die hier ein sympathisches Antlitz hat. Übrigens in der Türkei auch nicht. Die Hälfte der Bevölkerung in der Türkei ist auch gegen diese Form des Islam.
Wäre es dann eine Möglichkeit gewesen, einfach darauf zu dringen, dass Präsident Erdogan nicht kommt? Wäre das?
Ja, das hätte ich für gut befunden. Aber da ist die Politik auch nicht sonderlich standhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es für richtig gefunden, dass man sagt, diese Moschee ist eigentlich gebaut worden als Zeichen des Miteinanders. Aber das müssen wir auch durchsetzen. Da können wir nicht einfach jemanden reinwirken lassen. Ja.
Hätte der Zentralrat der Muslime da Einfluss darauf nehmen können, Herr Al-Yazidi?
Über Einfluss nehmen bei diesen...
Dass Erdogan zu Hause bleibt und das eine religiöse Veranstaltung ist und keine politische?
Also wir sind ja viel und auch sehr engagiert, aber dass wir, glaube ich, die Außenpolitik Deutschlands in dieser Form beeinflussen können, glaube ich nicht. Aber
Hätten Sie es gewollt, dass er zu Hause bleibt? Ich hätte es gewollt
und ich möchte Ihnen auch erklären, warum. Was Sie angebracht haben, Frau Schröter, teile ich. Hier versucht Erdogan, die Muslime vor den Karren zu spannen, um Innenpolitik in der Türkei zu leisten. Und das macht er jetzt wiederum. Aktuellen Anlass jetzt nochmal.
Genau, die Frage, mit der Botschaft.
Die Frage ist jetzt nur, wie reagieren wir? Wie geht der deutsche Staat? Wie gehen wir als deutsche Gesellschaft? Wie gehen wir als deutsche Religionsgemeinschaften damit um? Indem wir nämlich diese in Deutschland geborene muslimische junge Community für uns gewinnen. Die sind 11 Monate im Jahr hier und sind höchstens mal 3 Wochen in der Türkei. Und trotzdem fühlen sie sich dem Präsident Erdogan hörig und nicht unserer Kanzlerin Merkel oder unserer Politik. Die Teilnahme an Wahlen in der Türkei sind immens hoch, während sie in Deutschland nicht stark sind. Und das ist natürlich leicht zu sagen, ja, Erdogan ist schuld. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wenn wir auf Erdogan zeigen, dass 3 Finger gleichzeitig auf uns zeigen, was leisten wir? Wir müssen eben versuchen, diese Leute für uns zu gewinnen, sie als deutsche Staatsbürger irgendwie zu integrieren. Und das funktioniert eben nicht, wenn wir ihnen den Muezzinruf verwehren. Das unterstützt nämlich genau diese Denkweise, die der Erdogan hier führt. Ja.
Leisten die DİTİB-Moscheen dazu einen Beitrag? Ihrer Meinung nach?
Ich kenne die internen DİTİB-Strukturen nicht im Detail, aber ich kann aus außen sagen, dass der Beitrag nicht ausreichend ist. Für mich ist es nicht ausreichend. Und wir führen auch da ganz starke Diskussionen, weil wir im Zentralrat der Muslime eben ein anderes Leben hier. Wir wollen einen Islam, der hier in Deutschland beheimatet ist und nicht in Rabat, in Algier, in Tunis oder in Ankara oder sonst irgendwo. Das dürfen wir doch nicht tun. Das ist doch genau der Fehler. Wir können doch nicht nach jedem Stöckchen springen, der uns Erdogan irgendwo aufreibt.
Nein, da würde ich Ihnen ja recht geben. Aber jetzt kommen wir doch mal zum Zentralrat der Muslime. Da haben Sie ja nun sehr unterschiedliche Organisationen. Das ist ja sozusagen auch ein Sammelbecken für muslimische Organisationen.
Das ist Diversität, liebe Frau Schröter. Ja. Das ist der Islam in Deutschland. Der ist
richtig,
so divers.
Und da haben Sie aber auch einige Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das haben Sie jetzt mal sorgfältig verschwiegen.
Sie haben mich nicht gefragt, sonst hätte ich Ihnen gesagt.
Ja, weil sie gerade jetzt so tun, als ob der Zentralrat der Muslime die Politisierung völlig ablehnt.
Er lehnt sie völlig ab.
Tatsächlich, ja. Da haben wir die ATIP drunter. Deren Vertreter fallen permanent auf durch politisierte Äußerungen. Auch der Vorsitzende im Übrigen. Wir haben das Islamische Zentrum in Hamburg darunter, was nun auch nach Auffassung der iranischen Regierung ist der Vorsitzende dieses islamischen Zentrums immer der Stellvertreter des obersten Führers, im Moment des Ayatollahs Khamenei. Ein extrem politisiertes Konstrukt. Und das ist unter dem Dach des Zentralrats der Muslime. Da höre ich von Ihnen jetzt aber nichts.
Sehr gut. Zum ersten Mal fangen Sie an, Namen zu nennen. Ja?
Ja.
Das Islamische Zentrum in Hamburg ist eine Gemeinde von 300 Gemeinden. Von 300 Gemeinden und die einzige schiitische Gemeinde innerhalb von 299 sunnitischen Gemeinden. Dass es da Probleme gibt, will ich nicht abstreiten. Aber wir haben im Zentralrat der Muslime auch dazu beigetragen, dass sich diese Probleme, die es dort gibt, dass es dort eine Besserung gegeben hat. Wie zum Beispiel, diese Gemeinde, die Sie genannt haben, hat jahrelang zum Al-Quds-Tag aufgerufen, in dem antisemitische Äußerungen an der Tagesordnung standen. Sie rufen nicht mehr dazu auf, weil wir interveniert haben und weil wir Diskussionen geführt haben und weil wir anstatt abzusägen, eben versuchen, unseren Einfluss geltend zu machen, dass es Veränderungen gibt. Und ich komme zu Ihnen auch zu Atip. Atip bekennt sich zu Deutschland als ihre Heimat. Atip sagt, wir haben mit Nationalismus, mit Rechtsextremismus nichts zu tun. Und Atip ist bereit, einen externen Gutachter zu beauftragen, der eben genau in die Strukturen reingeht, in die Bücher reinschaut, in die Moscheen reinschaut, um festzustellen, gibt es dort diese Radikalisierung oder gibt es die nicht? Und ist auch bereit, entsprechende Maßnahmen dafür zu sorgen. Das ist doch eine Einladung, die wir annehmen müssen.
Wenn Sie das ernst meinen, finde ich das sehr gut. Also wenn Sie da intervenieren, bin ich absolut bei Ihnen.
Wenn wir sagen, wir sind eine deutsche Religionsgemeinschaft, dann müssen wir uns mit Problemen, die entstehen, die Diversität mit sich bringt, befassen. Und das haben wir getan. Nicht vergessen, das ist auch Vorwürfe der Zugehörigkeit zur Muslimbruderschaft gab.
Absolut.
Und dass wir
dass wir
auch dagegen vorgegangen sind und die Mitgliedschaft dieser Organisation inzwischen ruht. Also es gibt eine demokratische Bewegung innerhalb des Zentralrats der Muslime für eben dieses Zusammenleben, für den in Deutschland beheimateten Islam.
Ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt kurz ansprechen. Rund 40% der Menschen in Deutschland sind konfessionslos, Tendenz steigend. Müssten die in der Debatte nicht berücksichtigt werden und müsste man nicht in der Konsequenz sagen, keine Muezzin-Rufe mehr und auch kein Glockengeläut, alles weg? Frau Kieven.
Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja, es ist im Grundgesetz verankert, freie Glaubensausübung. Und ein großer Anteil in Deutschland ist nun mal Christ, aber auch ein großer Anteil ist muslimisch und daher finde ich es auf jeden Fall zu gewährleisten, dass beides da ist und die Konfessionslosen, wie soll ich das sagen? Ich wüsste nicht, wie man sie dann auch mit dazu holt.
Könnten Sie sich das vorstellen, Frau Schröter?
Also, Sie sprechen was ganz Wichtiges an, meiner Meinung nach. Also A, haben wir tatsächlich das Recht und das ist auch gut so, dass jeder Mensch hier seinen Glauben frei praktizieren kann. Auf der anderen Seite ist eben doch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung jetzt nicht einer christlichen Kirche zugehörig und gehört auch keinem muslimischen Verband an, sondern tatsächlich 40% sind oder über 40% sind konfessionslos. Und meine persönliche Meinung ist, wir sollten mehr Laizität wagen und tatsächlich auch den Menschen, die sagen, Religionen interessieren uns gar nicht und das bestimmt auch nicht unser Handeln, in irgendeiner Weise auch Teilhabe ermöglichen. Wir reden ja immer gerne von Teilhabe, also die Konfessionslosen haben sozusagen keine strukturierten Teilhabeformate, aber insgesamt würde ich sagen, in einer Gesellschaft, die immer pluralistischer wird, auch hinsichtlich ihrer Weltauffassungen, wäre es nicht schlecht, wenn wir ein paar Dinge auch aufnehmen, die die Franzosen kultiviert haben, nämlich ein bisschen mehr Laizität. Das nicht bedeutet, dass Religion jetzt zu verschwinden hat. So weit würde ich gar nicht gehen, aber tatsächlich reden wir meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft zu viel über Religion. Und Religion hat einen zu hohen Stellenwert. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass das Zusammenleben in dieser pluralistischen Gesellschaft besonders gefördert wird, wenn wir der Religion einen solchen Stellenwert zumessen. Ich habe jetzt keine Vorschläge, wie man das konkret umgestaltet. Aber definitiv sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken, dass viele Menschen, übrigens nicht nur die Alteingesessenen hier, sondern auch viele unserer Zuwanderer sind ihrem eigenen Bekenntnis nach konfessionslos, sind Agnostiker, sind eventuell sogar Atheisten, auch viele aus muslimisch geprägten Ländern. Und das muss in irgendeiner Weise auch berücksichtigt werden, auch bei politischen Entscheidungen.
Reden wir zu viel über Religion, Frau Kiefen? Das machen wir gerade im Moment, ne? Zum Beispiel.
Ja, ich überlege gerade, ob das natürlich ist es wichtig. Jeder hat seinen Glauben oder nicht und kann das frei wählen. Das macht uns ja aus. Aber wie gesagt, der Mensch an sich ist wichtig. Und wenn ich zum Beispiel, ich bin Geschäftsführerin des Integrationsrates in Düren, der die Belange der Migranten und Migrantinnen vertritt und bespricht und auch gegenüber der Stadtverwaltung. Und da lassen wir oft Religion und Politik weg, wenn wir diskutieren oder Anträge oder Themen besprechen. Ich finde immer, es ist wichtig, und das höre ich ja auch hier mit den anderen beiden, die hier mit dabei sind, wie lebhaft das ist. Das zeigt ja einfach, wie motiviert wir sind, an dem Thema dran zu bleiben, wie engagiert und auch wie viel Herz da bei jedem von uns drinsteckt. Also ich höre es auf jeden Fall so. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde, viel wichtiger ist immer die Person, die dahinter steckt, der Mensch.
AfD und Rechtsradikale nutzen ja die Muezzin-Debatte, um anti-islamische Propaganda zu machen. Was bekommen Sie davon in Düren mit, Frau Kiefen?
Ja, es gibt immer Menschen, die das einfach nutzen, so für sich. Das gibt natürlich Menschen mit rechter Gesinnung ganz klare Angriffsflächen, die sie benutzen können. Die, ich sag jetzt mal, bauschen das auf. Stichwort Überfremdung wieder. Die spielen mit den Ängsten und Unsicherheiten der Menschen, die da leicht zu beeinflussen sind. Das ist immer möglich und da müssen wir einfach gegenhalten.
Die Stadt Oer-Erschenschwick in Westfalen, wo Anwohner erfolglos gegen den Adan geklagt hatten, die will über das Thema gar nicht mehr reden. Es seien so viele Hassbotschaften von Rechtsradikalen eingegangen. Wäre das Grund genug, die Debatte zu beenden, Herr El-Yazidi?
Also meine Antwort, ob wir zu viel über Religion reden oder nicht, ist, wir reden auf die falsche Art und Weise über Religion. Wir reden nicht zu viel über Religion, sondern wir reden über Religion in den meisten Fällen nur im Zusammenhang mit Konflikten. Und was wir vergessen, ist eben die Friedensverantwortung der Religionen. Da hat das Auswärtige Amt vor Jahren eine internationale Konferenz dazu organisiert. Religionen haben einen sehr positiven Einfluss auf das Zusammenleben. Wenn wir diesen Einfluss auch hervorheben und auch in unseren medialen Debatten nach vorne bringen. Und dass die 30 Moscheen in Köln im Moment nicht nur den Ruf ausgerufen haben, zeigt eben, dass da eine ganz große Sensibilität, aber auch ein ganz großer Respekt gegenüber Andersglaubenden oder nichtglaubenden Menschen oder Atheisten oder wie auch immer besteht. Und deswegen kann man durchaus die Debatten von der Aufbauschung, von der AfD-Rhetorik hinweg zu einem dazu nutzen, dass eben ein Miteinander besteht. Die Religionen sind da und sie haben einen positiven Einfluss und sie können auch eine positive Rolle spielen. Lasst uns unser Hauptaugenmerk auf diese positive Seite der Religionen, die größere Seite auch ist, legen und nicht auf die Instrumentalisierung von Religion, die sowohl von religiösen Extremisten, aber auch von vielen Teilen der Mehrheitsgesellschaft geführt wird.
Noch ein letzter Satz von Ihnen dazu, Frau Schröter. Könnten Sie da mitgehen oder eher nicht?
Also selbstverständlich haben Religionen auch positive Aspekte. Aber man muss über alles sprechen. Man muss sprechen über die positiven Anteile, über die negativen Anteile, wie auch von anderen Weltanschauungen. Also ich finde es nicht schlimm, dass wir gesellschaftlich debattieren. Ich finde es bedauerlich, dass Extremisten aller Seiten da immer draufsatteln. Aber das ist vermutlich so. Kann man nicht verändern. Davon sollte man sich auch nicht zu sehr beeinträchtigen lassen. Also ich finde so eine Debatte, wie wir sie jetzt hier gerade geführt haben im Radio, das ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen da jetzt nicht zu einem Ergebnis kommen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir Argumente austauschen, dass wir uns gegenseitig zuhören. Und dann von, ja, möglicherweise neue positive Ideen für das Zusammenleben gewinnen. Das wäre das, was man im allerbesten Sinne erhoffen könnte. Aber selbst wenn das nicht so weit geht, alleine gesprochen zu haben, ist schon mal gut.
wenn der Muezzin ruft, Gotteslob oder Propaganda. So das Thema heute im SWR 2 Forum. Mitgeredet haben die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter, die Integrationsbeauftragte der Stadt Düren Sabine Kieven und der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland Abdassamad El-Yazidi. Am Mikrofon war Marion Theiss.